Stark, was wir hier gerade gehört haben, und ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen, der nach vorn gekommen ist, weil das hat auch etwas mit Mut zu tun, und Mut tut gut und ermutigt uns und zeigt uns, dass wir einen großen Gott haben, dass wir einen Gott haben, der nicht nur auf Papier niedergeschrieben ist, sondern der erfahrbar ist, jeden Tag persönlich von einem jeden von uns, und das macht eben Mut, mit ihm zu leben. Egal, was geschieht. Und nur mal so nebenbei, auch wenn es 33 Jahre her ist, das ist bei Gott ein Hauch. Zu seiner Ehre lohnt es sich, einfach aus dem Leben zu erzählen. Bevor ich anfange, möchte ich gerne noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass du im Leben unserer Geschwister so mächtig gewirkt hast. Und ich danke dir, dass du Beziehung zu einem jeden von uns haben möchtest. Und dass du uns auch immer wieder so ganz konkrete Beweise schenkst, wo du eingreifst, wo du handelst, wo wir deine Liebe nicht nur hören, sondern wo wir sie förmlich spüren können, wo du eingreifst. Und ich danke dir dafür, für jeden Einzelnen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt da ist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt auch weiterhin da bist, dass du sprichst, dass du die Herzen berührst. Herr, ich danke dir, dass ich mich dir zur Verfügung stellen darf. Amen. Apropos zittern oder aufgeregt sein, ich habe gerade so gedacht, das gehört ein Stück weit auch zum Geschäft. Ist nämlich auch ein Schutz, ist ganz okay, wenn man aufgeregt ist, und man wächst ja auch daran, wenn man dann den Mut hat. Ich möchte ganz zum Anfang zwei Dinge sagen. Zum einen wurde ja vorhin über mich ausgesagt, ich hätte ja meine Frau von der Rüstzeit weggefangen. Das stimmt nicht ganz. Das war 1999, 2000 Silvesterrüstzeit in diesem Haus. Von daher sind, als ich vorhin kam und auch unten zum Eingang reinkam, am Gebetsraum vorbei, das sind echte Erinnerungen hochgekommen. Es war eine super geniale Zeit, und es war auch für mich persönlich eine Wende in meinem Leben, weil das Jahr 99, da ist sehr viel passiert. Und ja, ich habe meine Frau da kennengelernt. Aber wer die Rüstzeiten von Frank, Manu und Team kennt, weiß, dass es dort auch eine Regel gibt, dass vor allen Dingen bei Mitarbeitern man nicht zur Rüstzeit fährt, um dort einen Partner zu finden, sondern den Teilnehmern doch auch durch gutes Vorbild, durch gutes Beispiel das vorleben soll. Und ich habe in dieser Zeit hier, und darum soll es auch in meiner Predigt dann gehen, deswegen passt das ganz gut, meine Frau im Gebet kennengelernt, um es mal so zu sagen. Wir hatten dort immer Gebetsteams, und wenn ich mich richtig erinnere, war da permanent jemand am Beten, und da gab es einen Plan, wer wann dran ist. Und dann war es zum Beispiel ein paar Mal so, dass wir auch, weil es war ja im Winter, Schlitten fahren sollten, und meine Frau, die ist nicht so gern Schlitten gefahren am Pöberg, und das haben wir dann, hat sie dann immer einen Ersatz gesucht, und irgendwie waren wir ganz oft im Gebet zusammen und haben es diese Zeit sehr geschätzt und genossen und gemerkt, Mensch, wir können total gut zusammen beten. Und als diese Rüstzeit vorbei war, habe ich dann angefangen, allen Mitarbeitern Karten zu schreiben und so. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich habe über diese Ebene meine Frau kennengelernt und habe mit den Wochen und Monaten kam dann auch das andere dazu. Natürlich hat mir auch gefallen, wenn man mich so sieht, wie sie so in der Küche gewerkelt hat, habe ich gedacht, das bringt ja auch richtig gut. Ihr wisst ja sicherlich, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat, ne? Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Also, wenn wir geistig wachsen, das kann auch manchmal körperliche Ausmaße annehmen. Das andere, das zweite, das ist mir jetzt zu Ende der Gebetszeit nochmal gekommen, als Klaus hier vorne stand. Und es wird ja oft gesagt, das steht auch so in der Bibel, und mir ist da sofort ein Text gekommen auch zu diesen, dass wir eben auch für die Obrigkeit beten sollen, dass das nicht nur eine Floskel oder so ist, sondern dass das Gott in seinem Wort niedergeschrieben hat, und zwar ganz konkret durch seinen Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und im 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 1 bis 7 steht, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Lieber Gerhard hat sogar euer Wohnort in der Bibel erwähnt, ne? Herold. In der Gemeinde, wo ich bin, jetzt seit 3 Jahren, ist es mir immer wieder ein Anliegen, meinen Geschwistern das so mit auf den Weg zu geben. Macht es nicht der Welt gleich. Fangt nicht an, wenn ihr zu Hause in Familie oder mit Nachbarn zusammen seid und schimpft über den Bürgermeister und schimpft über die Politiker und was die alles schlecht machen. Und es gibt ja auch Dinge, worüber man diskutieren kann. Aber die Art und Weise, darauf kommt es an. Man kann Dinge benennen, die nicht in Ordnung sind. Oder man kann einfach hinterm Rücken, sag ich mal, schimpfen und rummeckern. Aber Gott möchte, dass besonders wir als Christen unsere Aufgabe wahrnehmen, für sie zu beten, sie zu segnen. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch Frucht tragen wird. Bei mir konkret ist das so, dass ich zum Beispiel inzwischen in Lengefeld in so einigen Gremien drin bin, in der Stadt, Festausschüsse und was es nicht alles gibt. Und ich mache das einfach nicht, weil mir so langweilig ist und damit ich auch mal mit dem Bürgermeister zusammensitze, sondern weil mir da das Wort Jesu immer aus Suche der Stadt Bestes und bringe dich nach deinen Möglichkeiten, die du hast, ein. Und wenn du auf Arbeit bist, dann segne deinen Chef, auch wenn vielleicht irgendwas passiert ist, was dich echt ärgert. Aber fang an oder lass es nicht zu, dass Ärger und Groll über andere Menschen, egal in welchem Kontext, dein Herz vergiften. Sondern, ich will es mal so sagen, jage es fort, indem du sie segnest und für sie betest. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, was wir haben. Ich möchte heute Abend, das ist gar nicht so einfach, habt ihr das gemerkt, ich hätte fast gesagt heute Morgen. Und morgen wird mir bestimmt passieren, heute Abend. Über einen Text predigen oder verkündigen, der mir schon seit ein paar Wochen sehr auf dem Herzen liegt und den ich mehr oder weniger so nebenbei mal gelesen habe, den habe ich nicht irgendwie jetzt in einer stillen Zeit oder so, sondern irgendwann zwischendurch mal die Bibel aufgeschlagen und gesagt, jetzt liest du einfach mal ein Stück. Und da ist mir dieser bekannte Text oder die Begebenheit im Garten Gethsemane aufgefallen und ins Herz gefallen. Und wenn ich so eine Überschrift für heute Abend geben soll, dann würde ich einfach die Frage stellen, warst du schon mal in deinem persönlichen Gethsemane? Kennst du Gethsemane? Warst du schon mal in Gethsemane? Und ich möchte da den Text nach Lukas lesen. Wir finden diese Begebenheit bei allen 3 Synoptikern. Synoptiker, die Bezeichnung für die ersten 3 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Und es gibt da so ein paar ganz kleine Unterschiede. Aber es ist eine von den Begebenheiten, die eben bei allen 3 Evangelisten, bei allen 3 synoptischen Evangelisten überliefert wird. Und hier lese ich aus Kapitel 22 bei Lukas, Verse 39 bis 46. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Eine Geschichte, die so voller Tragik ist, so voller Traurigkeit, so, die mich förmlich erschüttert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, die auch so voller Liebe ist, voller Hingabe, voller Gehorsam dem Vater gegenüber und was mir so ein Beispiel ist, einfach auch für mein persönliches Glaubensleben. Und ich möchte heute gar nicht so sehr auf diesen bekannten Vers eingehen, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern da deine geschehe, sondern mir geht es heute Abend ganz konkret um das Gebet, was es bewirkt und warum wir beten sollen. Gebet ist nicht nur einfach eine fromme Pflichtübung, die eben dazugehört, die man eben sonntagmorgens macht oder heute Abend in so einem schönen Lobpreisabend, sondern Gebet ist etwas, und hier sage ich mal jetzt nicht wir als Christen, sondern bewusst wir als gläubige Menschen, unser Fundament ist, was wir brauchen. Ohne Gebet, ist meine Behauptung, kann ich als Christ nicht überleben. Und gleich vorneweg, ich werde jetzt nicht sagen, wann du beten sollst. Ich bin hier nicht da, um hier jetzt einen Druck aufzubauen, sondern was mir heute am Herzen liegt, ist Mut zu machen, Leidenschaft zu wecken, wo du bist, wie in Thessalonicher Brief steht, betet alle Zeit, bei Tag und Nacht, Paulus sagt auch mal zur Zeit und Unzeit, auch dann, wenn du denkst, es passt doch jetzt gar nicht rein, du kannst in Gedanken in deinem Geist immer beten. Du kannst immer im Kontakt mit Gott sein. Ich war letzten Montag, hatte ich so meine jährliche Zahninspektion und dann musste ich mir vorher einen Termin holen. Und da habe ich so gedacht, das ist doch schön bei Gott. Bei Gott muss ich nicht erst bei seinem Sekretär Gabriel anrufen und sagen, ich bräuchte mal einen Termin wieder, wenn ich mal Audienz bei Gott habe, sondern ich kann immer zu ihm kommen. Egal wie es mir geht, ob ich glücklich bin, ob ich traurig bin, ich kann zu ihm kommen und er hört. Er hat Zeit für dich, er hat Zeit für mich. Warum habe ich den Text nach Lukas gewählt? Matthäus und Markus machen es bei der Angabe der Jünger etwas konkreter, die dort mit nach Gethsemane gegangen sind. Sie berichten uns, dass Johannes, Jakobus und Petrus dabei waren. So die, ich sage es jetzt mal, die drei Helden. Ja, die Heroes, die Erzjünger, die Hauptjünger. Aber gleich mal so nebenbei, wenn wir uns das Leben von Petrus angucken. Ich bin so dankbar, dass die Bibel nicht ein Buch ist, die uns nur Menschen berichtet, die von Sieg zu Sieg gegangen sind und bei denen alles in Ordnung war und die solche geistigen Überflieger waren, sondern dass Jesu Jünger Menschen waren wie du und ich, die ihre Krisen hatten, die an Gott verzweifelt sind, sprichwörtlich, die dann, so wie Petrus, eine kurze Auszeit hatten nach der Kreuzigung, erstmal wieder fischen gegangen. Und nach der Auferstehung kommt doch Jesus wieder zu ihnen und auch zu ihm ganz konkret eine Begebenheit bei Johannes, wo er Petrus dann fragt, liebst du mich? Er geht den Menschen nach und das ist für mich so ermutigend. Und da will ich auch sie, dich, ich weiß jetzt gar nicht, was hier in dem Kreis die richtige Anrede ist. Du, na, ich muss dazu sagen, ich bin original Geierstorfer. Na, also ich komme, bin quasi hier in Sprungweit geboren. Deswegen habe ich immer wieder diesen inneren Kampf, musst du jetzt die Leute mit sie anreden oder darfst du sagen? Aber es ist doch schön, wenn wir uns als Geschwister einfach anreden können. Mich begeistert es, dass Menschen, die mit Jesus auf dieser Erde gewandelt sind, dass das Vorbilder für uns sein können. und dass ich dort selbst Frieden finden kann, auch mit meiner Biografie, nicht zu verzweifeln, wenn etwas geschehen ist und wenn dann der Feind kommt, der Teufel, und sagt, na jetzt hast du aber den absoluten Bock abgeschossen, jetzt ist das und das passiert, jetzt hilft auch alles Beten nicht mehr, Gott hört nicht mehr auf dich. Dann an einen Punkt zu kommen, wo Gott dir das ganz bewusst macht und sagt, lass diese Lügen nicht zu. Ich bin ein liebender Vater und du kannst immer zu mir kommen. Und schau dir eben die Geschichten an. Guck doch mal, was mit Petrus war. Oder guck doch mal ins Alte Testament zu unserem geliebten König David, was da alles war. Gott hat sie immer wieder angenommen. Gott nimmt jeden Mensch an, der vor ihn kommt und der sagt, Papa, du siehst das alles. Vergib mir, nimm es mir ab. Und das zu erleben, wie er immer wieder neues Leben schenkt und neue Freude ins Herz gibt. Wenn man sich überlegt, in was für einem Kontext das geschehen ist. Jesus ist nach Jerusalem gekommen, als der König. Und auf was kommt er? Auf dem Eselsfohlen. Also ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst, aber ich denke mir persönlich auch, also für einen König gibt es ja ein würdigeres Vehikel, um in eine Stadt einzuziehen und nicht gerade auf dem Esel. Jesus, obwohl er Gott ist, so voller Demut, hat sich zu uns Menschen herabbegeben, hat alles aufgegeben und ist auch in dieser Erde gewandelt, nicht als der mächtige Herrscher, vor dem jetzt alle sich beugen müssen und ihm huldigen müssen, sondern der eins geworden ist mit der Gesellschaft um ihn herum. Und das beeindruckt mich und das fordert mich auch heraus. Und dort will ich mich auch herausfordern lassen, zu erkennen. Und dazu braucht es eben auch das Gebet, zu erkennen, wie kann ich im Alltag auch Glauben leben. Wie kann ich im Alltag ganz natürlich Jesus weitergeben? Vor uns war ja mal ganz kurz, ging es, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber irgendwas mit Deutsche wurde da gesagt. Und ich habe so gedacht, ich bin echt froh, dass es im Himmel, ich sage es mal jetzt so, keine Deutschen mehr gibt, sondern und auch keine Australier oder Afrikaner, sondern dass es dann einfach nur noch Kinder Gottes gibt. Völlig egal, welche Herkunft, völlig egal, welche Hautfarbe. Dass wir einfach zu einer Familie gehören. Das Gebet ist ein Kelch des Herzens vor Gott, gefüllt mit guten Gesinnungen, heiligen Empfindungen, auch mit Freuden und Kümmernissen und ausgegossen vor seinem Angesicht. Es ist eine beständige, kräftige Schutzwehr gegen Versuchungen. Und wahrlich, diese Schutzwehr kann nicht zu früh in dem reizbaren, zu Sünden neigenden Herzen aufgerichtet werden. Ich möchte es nochmal vorlesen. Und zwar ist das ein Zitat von Matthäus Cornelius Münch, hat im 19. Jahrhundert gelebt. Darüber, was ist eigentlich Beten? Das Gebet ist ein Kelch des Herzens vor Gott, gefüllt mit guten Gesinnungen, heiligen Empfindungen, auch mit Freuden und Kümmernissen und ausgegossen vor seinem Angesichte. Es ist eine beständige, kräftige Schutzwehr gegen Versuchungen. Und wahrlich, diese Schutzwehr kann nicht zu früh in dem reizbaren, zur Sünden neigenden Herzen aufgerichtet werden. Ist ein altes Deutsch. Aber mir gefällt dieses Zitat richtig gut. Und mir gefällt es auch, dass es gut ist, mit dem Gebet nicht erst anzufangen, wenn man alt ist, sondern dass das Gebet in jedem Alter praktiziert werden kann. Und da bin ich auch dankbar, dass das meine Eltern bei mir schon in jungen Jahren eingepflanzt haben. Dass das wichtig ist, dass wir das weitergeben. Beten, jeder Mensch praktiziert es, bewusst oder unbewusst. Gebet ist noch nicht mal eine Sache, die nur Christen machen, sondern Gebet gibt es in allen Religionen und Gebet wird sogar von Menschen praktiziert, die sagen, ich glaube ja überhaupt nicht. Vielleicht ist das manchem gar nicht bewusst, aber so diese täglichen Floskeln, Gott sei Dank, ist ein Gebet, ein Dankgebet. Und wird doch so oft einfach so nebenbei gesagt. Oder, oh mein Gott, so ein Ausspruch, wo man großes Erstaunen zum Ausdruck bringt. Gott ist in dieser Welt vorhanden und im Alltag von jedem Menschen. Ob er bewusst daran glaubt oder ob er ihn anlehnt. Der Mensch neigt einfach dazu, und das sieht man auch ein Stück weit an der Vielzahl der Religionen, mit dem höheren Wesen, um es sozusagen Kontakt aufzunehmen. Es ist in unserer DNA angelegt, mit Gott zu kommunizieren und eine innere Sehnsucht zu haben, mit Gott sich auszutauschen. Es ist in uns vorhanden. Gebet gehört also zu unserem Alltag. Wer behauptet, Glauben ohne Gebet leben zu können, irrt. Wer glaubt, Glauben leben zu können ohne Gebet, der irrt. Weil das Gebet eben die Quelle ist, wo wir auch unsere Kraft rausziehen. Um es mal bildhaft zu sagen, das Gebet ist die Zeit, wo wir auch unsere Batterien wieder aufladen. Das Gebet ist der Muskel, den wir trainieren, wo unser Glaube wächst. Warum gehen meistens junge Männer in die Muckibude, um ihre Muskeln zu trainieren, um stark zu werden, um gut auszusehen? Und genauso ist es auch im Glauben. Der Glaube zieht einfach, ich nenne es jetzt so, praktische Übung hinter sich. Und das ist nun mal das Gebet. Und das Gebet ist einfach unverzichtbar. Gebet ist das Atemholen der Seele. Wer kennt nicht diesen Ausspruch, erstmal tief durchatmen, tief Luft holen. Und ich habe es persönlich oft so gelebt, wenn irgendwelche Schwierigkeiten waren in der Familie oder irgendetwas im Berufsalltag geschehen ist. Ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht schon immer Pastor, sondern ich bin sozusagen Seiteneinsteiger. Ich war ja vorher 16 Jahre ganz normal im Beruf. Ich weiß ja, was alles so passiert im Alltag, was für Angriffe kommen, was für negative Dinge auf uns manchmal so eindreschen. Und dann habe ich es aber immer wieder erlebt, dass wenn ich mich entschieden habe, einfach durchzuatmen, das Gott hinzulegen, dass ich wieder zur Ruhe komme, dass ich Frieden finde, dass ich eine Sicht bekomme. Ein ganz praktisches Beispiel, vielleicht 3 Wochen her. Ich war ziemlich gut drauf, mir ging es gut. Freitagmittags, komme nach Hause, mache den Briefkasten auf, liegt da ein Brief drin von der Behörde. Und das war eine Nachricht, die mich auf Deutsch gesagt erstmal so richtig aus den Latschen gekippt hat. Wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Ja, du bist doch Pastor, du musst doch über den Dingen stehen. Ich kann doch jetzt nicht einfach was so dir den Wind aus den Segeln nehmen. Ich war richtig fertig. Ich habe an dem Tag, ich saß echt, ich habe richtig Angst gehabt. Gedacht, was kommt denn jetzt auf uns zu als Familie? Wie gesagt, dadurch, dass ich vorher 16 Jahre im Beruf war, bin ich auch sehr praktisch. Ich habe letztes Jahr einen Kettenmotorschein gemacht bei der Volkshochschule. Bin dann erstmal in meine Werkstatt gegangen, habe meine Kettenschutzhose und meine Schutzschuhe und Schutzbrille und was alles dazugehört angezogen, habe meine Motorsäge genommen und habe erstmal im Garten 2 Bäume umgesägt und die klein gemacht. Das ist dann meine Art, durchzuatmen und erstmal wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, wo rohe Kräfte walten. Und das war aber nicht das Alleinige, sondern ich war dabei permanent so mit Gott im Kontakt. Ich habe gedacht, oh Gott, das kann doch nicht sein. Sag ich, wenn es schön dicke ist, dann kommt es dann gerade noch dazu, dann kommt es noch richtig dicker. Naja, und an der frischen Luft gewesen, gebetet, dabei gearbeitet. Und das hat mich schon erstmal runtergebracht, ein Stück weit. Hab so auch den Gedanken gekommen, ärger dich nicht so über die Leute von der Behörde, sondern segne sie. Da habe ich gedacht, boah, ja, Herr, ich weiß das, aber das muss ich vom Kopf ins Herz sacken. Ist ja auch ein Unterschied. Ne? Das Wissen darum, auch das Wissen um biblische Wahrheiten, was wir machen sollen, aber dann auch, dass es uns wirklich ins Herz fällt. Eine Nacht drüber geschlafen, am Samstag ging es schon besser, habe diejenigen gesegnet und dann konnte ich den Montag gar nicht erwarten, dass ich endlich auch mal anrufen kann. Und war da sehr dankbar. War ein gutes Gespräch und ich bin wieder zur Ruhe gekommen. Ich wusste in dem Moment nicht, wie es ausgehen wird, aber ich hatte keine Angst mehr. Und es hat mir keinen Stress mehr gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Sei jetzt egal, was es war. Ich habe gesagt, okay, wenn dir da was passiert ist, was dir nicht bewusst war, aber es war eben, wir hatten da einen Antrag gestellt und da musst du ja mit deiner Unterschrift, sagst du dann, du hast alles wahrheitsgemäß angegeben. Und ich habe da echt, als ich damals den Antrag abgegeben habe, ich habe Wochen gebraucht, ich fertig war, habe da immer wieder angerufen, was ist denn jetzt damit gemeint, was ist denn damit gemeint. Naja, auf jeden Fall ist da irgendwie nicht, das war gar nicht mutwillig, sondern wir haben es einfach nicht gewusst, haben das vergessen anzugeben. Und der Brief, da wirst du hingestellt, wie als wenn du ein Schwerstverbrecher sonst wie bist. So habe ich mich gefühlt. Aber in dem Gespräch nach dem Telefonat konnte ich es abgeben, konnte sagen, okay, Herr, du siehst das, du kannst das alles zum Guten wenden, wenn aber trotzdem irgendwas kommt, okay, kann ich annehmen. Aber ich danke dir, dass du mir einfach wieder Frieden geschenkt hast und dass ich dir das abgeben kann. Gestern kam der Brief mit dem Bescheid, eine kleine Bestrafung gibt's. Aber ich sage euch ehrlich, ich war so glücklich und meine Frau auch, weil es nämlich überhaupt nicht so schlimm ausgefallen ist, wie wir uns das im ersten Moment vorgestellt haben. Und das war für mich auch wieder eine Lehre. Gib's Gott ab, was dich bewegt, wenn du mit irgendwelchen Behörden dich rumkämpfen musst. Oder was es auch ist. Oder wenn in deiner Familie irgendwas passiert ist. Oder du Stress hast mit anderen Menschen. Gib's Gott einfach ab. Geh ins Gebet. Geh nach Gethsemane. Und wenn wir uns das überlegen, wie Jesus dort gebetet hat, bei den anderen zwei Evangelien, Matthäus und Markus, steht sogar, dass er Angst bekommen hat. Ja, stell dir das mal vor, Jesus und Angst? Ist doch, also rein menschlich erstmal, ist doch paradox. Der Sohn Gottes Angst? Es ist mir auch ein Zeichen, wie er ganz Mensch wurde, wie er alles durchlitten hat, alles durchlebt hat. Geh mit allem, was dich bewegt, immer wieder hin zu Gott und lass dich nicht abhalten davon. Und Jesus hat ja gesagt, wacht mit mir, hart aus. Warum? Damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ich werde gerade an was erinnert, an 99. Wo ich ja vorhin gesagt hatte, das war so ein Jahr für mich im Wendepunkt. Und der Wendepunkt war nicht deswegen, weil das Jahr gut begonnen hat, sondern weil Gott etwas zum Guten gewendet hat. Aber damals ist mir was passiert. Ich war freiwillig bei der Army für 12 Jahre, bei der Navy, bei der Marine. Und so ein Marinesoldat, die sind ja auch bekannt für so manches Negative. Und ich war damals in einer Situation, wo ich echt gedacht habe, wo Satan gekommen ist und gesagt hat, brauchst gar nicht mehr zu Gott kommen. alles zu spät. Vielleicht kennst du diese inneren, und ich werde jetzt mal so offen, ich weiß nicht warum, diese innere Anklagen, ach, das sind doch kleine Sünden und das sind große Sünden. Und gerade auch so in christlichen Kreisen, da gibt es so bestimmte Bereiche, wenn da was passiert, da ist vorbei, da wirst du verurteilt. Aber wenn jemand jedes Jahr seine Steuererklärung fälscht, das ist nicht so schlimm. Und als mir das damals passiert ist, das war ein Tag, wo ich mich entschieden hatte, keine Bibel zu lesen und nicht zu beten. Ich war schon Christ. Aber ich habe gedacht, nee, heute ziehst du mal mit deinen Kameraden mit. Bist nicht immer der Buhmann, alle machen sich lustig über dich. Ich habe an diesem Tag nicht diese Schutzmauer um mich aufgebaut. Und ich habe vorhin gesagt, ich will dir nicht sagen, wann du betest und so. Aber ich möchte es dir ans Herz legen, beginne den Tag mit Gebet. Beginne den Tag mit Bibellesen. Du musst jetzt nicht 5 Propheten durchlesen oder 3 Briefe im Neuen Testament. Ja, das kann ich machen. Das ist jetzt mein Beruf. Ich bin sehr gesegnet. Aber das hat seinen Grund, warum Jesus sagt, hart aus, wacht, betet, damit ihr nicht in Versuchung gelangt. Und wenn wir das überlegen, das war kurz vor seiner Kreuzigung, hat er sich nochmal Zeit genommen, nicht nur in seinem eigenen Kampf, sondern auch seinen Jüngern, seinen Schülern, ist eigentlich besser übersetzt, Schülern, seinen Nachfolgern, nochmal mit auf den Weg zu gehen, betet, betet, betet. Meine Theorie, was wäre gewesen, wenn Petrus im Gebet so dran geblieben wäre? Vielleicht hätte er die Kraft gefunden, gegen die Angriffe zu bestehen. Im Prätorium, wo zu ihm gesagt wurde, du bist auch einer von den Jüngern. Und er sich dort, es steht drin, sogar verflucht hat und gesagt hat, ich habe mit diesem Mann nichts zu tun. Er hat so einen Schiss gekriegt. Ihn hat es förmlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber ich möchte das einfach so sagen, weil ich das so selbst erlebt habe. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Zeiten mit Gott, persönlich. In Gemeinschaft ist super, ist wichtig, ist absolut spitze. Aber das Persönliche, darauf können wir nicht verzichten. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, wie jeder Einzelne gekommen ist. Aber ich kenne es aus meinem Leben. Man kann zu so vielen Veranstaltungen gehen. Und die sind so stark. Und zu Hause ist das so ein Kampf, sich die Zeit zu nehmen. Aber ich will dich ermutigen, es lohnt sich. Und wenn es eben das Losungsbüchlein ist frühmorgens. Aber du baust eine Schutzmauer um dich auf. Es gibt da ja auch so, ich weiß ja jetzt nicht, was in der Jüngerschaftsschule, also so Inhalte sind, aber es gibt auch so Übungen, auch, die wir machen können als Christen. Und zum Beispiel auch nach Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, die kannst du so beten und das auch förmlich so an dir so mit deiner Gestik machen, wie als würdest du eben den Brustpanzer anziehen und das Schild nehmen und so weiter. Und es gibt so geistliche Übungen, die dir dabei helfen, stark zu sein und eine Schutzwehr, um dich aufzubauen. Die Bibel spricht extrem viel vom Gebet. Und ich habe in der Vorbereitung, also ich wusste ja schon vorher, dass das Gebet, das ist was Existenzielles und dass das Wort Gottes viel davon darüber sagt. Aber ich war so erstaunt in der Vorbereitung, wie viel es wirklich konkret ist und schon von Anfang an bis zum Ende. Adam im Garten Eden, Gott wollte Beziehung mit ihm. Und das Gebet ist einfach Kommunikation mit Gott, Audienz mit dem König. Und jetzt schiebe ich mal noch was ein. Die Bibel spricht davon, wir sind Königskinder. Wenn Gott sagt, wir sind seine Kinder, dann heißt das, wir sind Könige, Prinzen und Prinzessinnen des Höchsten. Und das finde ich so stark. Weil nämlich der nächste Gedanke, der da zusammengehört, heißt auch, weißt du, in was für einer Autorität du lebst, mit was dich Gott ausgestattet hat. Du bist nicht nur Geschöpf oder eine Marionette oder weil Gott ihm gedacht hat, jetzt werfe ich mal so ein paar Menschen auf die Erde, sondern du bist, jeder Einzelne ist, ein Edelstein ist wertvoller als alle Edelsteine und Gold, was es in dieser Welt gibt. Du bist so kostbar für ihn und so geliebt. Und wenn es das bewusst wird, wenn wir durch den Alltag gehen, wer wir sind in Christus, wer wir sind durch Gott, dann glaube mir, wirst du es auch schaffen, einen Kampf nach den anderen zu bestehen. Und du wirst es erleben, wie du siegreich durchs Leben gehst mit ihm. Ich stehe nicht hier und sage, du hast dann keine Probleme mehr oder keine Angriffe mehr. Als Jesus zum Beispiel in der Wüste war, 40 Tage gebetet und gefastet hat, heißt es danach, und der Teufel wich eine Zeit von ihm. Wir haben eben nun mal auch die andere Seite, den Feind in dieser Welt, und der wird alles versuchen, um dich kaputt zu machen. Und das Gebet, empfinde ich, ist eins der am meisten umkämpften Gebiete in unserem Leben. Ich als Pastor stehe zum Beispiel in der Gefahr, wenn ich Bibel lese frühmorgens, dass ich gleich denke, oh, das ist ja cool, hast du gleich einen guten Gedanken für die nächste Predigt. Und das geht ganz, ganz schnell. Und da muss aber ich mich auch immer wieder entscheiden, nein, jetzt ist Zeit mit Papa. Nicht schon das nächste vorbereiten, sondern dich erstmal auf ihn ausrichten und auch zulassen, dass er in deinem Leben, in meinem Leben, ja, einfach regieren darf. Ich möchte nur noch eins erwähnen, in welcher Art und Weise wir auch beten können. Und zwar gibt es ja diese Geschichte von der Witwe vor dem Richter. Und diese Frau, die nervt den Richter. Die möchte zu ihrem Recht kommen. Und der Richter hat überhaupt keine Lust, sich mit ihrem Fall zu beschäftigen. Aber sie bleibt hartnäckig und sie bleibt dran. Bis der Richter, es steht in Lukas 18, bis der Richter sagt, okay, bringt sie her, damit sie endlich aufhört, mich zu nerven, damit sie endlich Ruhe gibt. Und dann sagt Jesus, sollte nicht auch Gott, wenn seine Auserwählten zu ihm kommen, ihnen zum Recht verhelfen? Bleib dran im Gebet. Und ich kann dir auch nicht, und ich kann dir nicht sagen, warum manches Gebet augenblicklich erhört wird und manch andere jahrelang dranbleiben. Aber egal wie kurz oder wie lang du schon für etwas betest, hör nicht auf. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Bleib dran am Gebet. Amen.